Matthias, was haben ein T-Rex, ein Rancor und ein Xenomorph gemeinsam?
Stan Winston.
Ist das der Designer dieser Kreatur?
Puppeteer. Nee, der hat aber, glaube ich, Alien. Den Xenomorph hat er nicht. Er hat bei Jurassic Park mitgearbeitet. Was hast du noch gehabt? Jurassic, Alien und
Rancor.
Rancor. Ja, okay. Nee, da war wiederum Phil Tippett mit an Bord. Ich glaube, Stan Winston auch nicht. Nee.
Phil Tippett war auch bei
Nee.
Jurassic Park am Start.
Der
Bevor
war
wir uns
auch bei
jetzt
Jurassic Park.
Ja,
Ja.
genau. Aber bevor wir uns jetzt verquatschen, muss ich das ja mal für dich und unsere Zuhörer auflösen. Nein, ein T-Rex, ein Rancor und ein Xenomorph, das sind die drei Viecher, die gemeinsam die Inspiration für das Design des neuen Mutanten-Dinosauriers aus Jurassic World Rebirth ergeben.
So sehr haben sich da die Macher in die Karten schauen lassen, ja? Oder so Einblick haben sie gegeben. Das habe ich ja noch gar nicht gehört.
Ich glaube, es ist irgendwie so, dass es gibt ja einen so einen Screenshot aus dem Trailer, wo man das Viech einmal kurz sehen kann. Und dann hat sich wahrscheinlich das Internet
Ja.
gedacht, welche Viecher aus der Filmgeschichte sehen so ähnlich aus?
Ich hatte ja bei uns in die Gruppe nochmal so ein Screenshot aus Doom geschickt, ne? Hast du das gesehen?
Sicherlich nebenbei, Meier.
Aus Doom 3. Das ist auch schon 20 Jahre oder so. Oder noch länger. Da gab es einen ähnlichen Bossgegner, der auch so vom Look her passen könnte. Aber tatsächlich, ja, um euch da draußen mal abzuholen, also wir sprechen hier natürlich über den neuen Jurassic World Rebirth Trailer. Und heute in dieser Folge im Detail ein bisschen näher auf den ein oder anderen Super Bowl Trailer eingehen. Und wir haben euch heute eine kleine gemischte Tüte mitgebracht mit Filmen, die wir zuletzt gesehen haben, mit ein paar News und wie schon gesagt, mit den Super Bowl-Trailern. Und damit herzlich willkommen hier bei den Rittern des Filmgenuss.
Guten Tag.
Guten Tag. Wie geht's denn so?
Auch bei mir ist ja nicht alles gut so, weil mir steckt ein bisschen das Super Bowl-Wochenende in den Knochen, da ich sehr viel zu
Ja.
tun hatte mit Renovierungsarbeiten und dem Super Bowl.
Durchbruch. Hast du
Durchbruch. Genau.
was gesagt, ne? Ja.
Ja. Hast du den Super Bowl gesehen eigentlich?
Nee, habe ich nicht geguckt. Ich
Naja.
war dieses Jahr. Nee. Die Frage wollte ich dir aber auch noch stellen.
Ja, traumatisierend war es.
Also du bist auf Seite der Kansas City Chiefs.
Nee, ich hasse die Chiefs.
Ach so.
Ich war
Hä,
für nie.
hat nicht Kansas City gewonnen?
Nein. Die Chiefs
Okay.
lagen zwischenzeitlich 36 zu 0 zurück. Oder 34.
Boah.
Ja.
Und auch gewonnen.
Die haben 40 zu 22 am Ende gewonnen, ja.
Ah, okay. Aber wieso dann traumatisierend? Das hat mich jetzt irritiert.
Ja, traumatisiert waren eher so einige der Werbespots, die ich da gesehen habe. Jetzt nicht die Filmtrailer,
Ah,
sondern
okay.
die Werbung, ja.
Okay.
Kennst du den Sänger Seal?
Ja, ganz genau, das wollte ich
Boah,
gerade sagen.
Alter.
Das war der. Ja, ja,
Boah,
ja.
war das gruselig, ey. Boah.
Das.
Oder die Leute, die so Hüter als Köpfe haben, so.
Nee, das habe ich nicht gesehen.
Boah.
Aber der Seal, was war
Alter.
denn das nochmal für ein Produkt, was er da beworben hat?
Ich weiß nur noch Seal, aber was sie da beworben haben, ich war so traumatisiert von diesem Anblick, dass ich gar nicht mehr darauf geachtet habe, was sie da eigentlich bewerben.
The Magic of CGI.
Ja, boah.
Seals Kopf auf einer Robbe oder so,
Eine
ne?
Robbe,
Ja.
ja. Ja, die Seal eben.
Oh, crazy. Ja. Ich weiß auch nicht mehr, wo ich das gesehen habe, aber es war schon sehr psychedelisch.
Aber wirklich.
Dieser eine Spot. Ja, nee, aber ich bin. Also, ich habe ein bisschen Football geguckt, auch den einen oder anderen Super Bowl mal gesehen, live, aber nee, Großen und Ganzen bin ich da. Ja, jetzt hatte ich nicht so die Muse, mir die Nacht um die Ohren zu hauen, muss ich sagen. Aber so Pre-Season, was, wie nennt sich das? Pre-Season? Oder die ganz normale Season, hast du das auch verfolgt, ja?
Also ich bin jetzt nicht so einer, der nachts aufsteht, um Football zu gucken. Ich schaue dann halt ab und zu mal auf die Ergebnisse. Ja. Und als ich in Amerika war für die 3 Wochen, habe ich super viel Football mit denen gesehen.
Mhm.
Aber so, der Super Bowl ist für mich eigentlich immer nur ein Happening mit Freunden. Ja.
Okay.
Ja.
Ja, ich hab's, glaube ich, auch. Doch, ich hab's auch mit Leuten damals geguckt. Da haben wir dann auch ein bisschen was zu essen gemacht und.
Ja, sowas eben.
Aber das war noch die Zeit, in der, glaube ich, so in jedem Super Bowl-Finale die New England Patriots.
Ja.
Drin waren oder ganz nah dran.
Ja, ich wollte gerade sagen, wir sind ja auch kein Football-Podcast hier. Aber Matthias, es liefen ja auch ein paar Trailer beim Super Bowl und da hast du, glaube ich, ein bisschen Redebedarf. Ist das so?
Ja. So wie das im Cold Open da klang, hast du jetzt aber auch nichts dem Zufall überlassen. Obwohl ich ein bisschen enttäuscht war. Also wollen wir einfach mit dem Jurassic World Trailer starten, der ja schon letzte Woche.
Ja, gerne, ja.
Zusammen mit ein paar anderen Trailern so im Rahmen des Super Sunday veröffentlicht wurde. Und du hast ja so ein bisschen einen Rant abgefeuert, so in 5 Zeilen, glaube ich, in unserer Gruppe.
Ja.
Ich bin ja so ein bisschen gehypt, muss ich sagen, oder ein bisschen arg positiv gestimmt, was den neuen Jurassic-Film angeht, Jurassic World Rebirth. Im Originaltitel, habe ich das jetzt geträumt oder hat er nochmal einen anderen US-Titel?
Boah, das kann
sein. Nee, er hat einen anderen deutschen Titel. Der heißt tatsächlich Die Wiedergeburt laut IMDb.
Ah ja.
Jurassic World 4, Die Wiedergeburt, ja. Wobei, nee, das schreiben andere. Bei IMDb heißt es nur Jurassic World, Doppelpunkt, die Wiedergeburt. Okay, also sind sie sich hier beim Verleih noch nicht ganz einig oder nicht ganz einheitlich. Ist noch nicht ganz einheitlich, wie der deutsche Titel sein soll. Ja, ich überlege gerade die englischen. Nee, die anderen Titel waren 1:1, meine ich. Forbidden Kingdom und so weiter, ne? Da hatten sie nicht so Übersetzungsprobleme. Ja, wir hatten schon. Ich habe übrigens gestern zufällig in meinem iPhone einen Screenshot gefunden, wo ich wahrscheinlich das mit irgendwem geteilt hatte. So eine News, dass Scarlett Johansson gerüchtet wird als Hauptdarstellerin für den neuen Jurassic World Film. Und das war im März 2024.
Das ist heftig, wie schnell das geht, ne? Ja.
Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Mir kommt es nämlich auch so vor, der Film wurde doch erst vor einem halben Jahr angekündigt und schon haben wir einen Trailer dafür. So ging es mir auch mit, was habe ich denn jetzt noch gehabt? So ging es mir auch mit einem anderen Film. War es Fantastic Four? Nee, was ist das? Nee. Über Fantastic Four sprechen wir gleich auch noch. Nee, dann weiß ich es nicht mehr. Ich dachte mir auch, es wird doch erst angekündigt. Wie kann es da jetzt schon Bildmaterial geben? So gefühlt. Und
dass so ein gutes Zeichen ist oder nicht, sei mal dahingestellt.
Ja. Auf der anderen Seite kommen wir wieder zurück zu Gareth Edwards. Ich glaube, der kann halt auch sehr unkompliziert, sehr schnell arbeiten. Zumindest aus der Arbeit, die er vorher so gemacht hat, würde ich das so ein bisschen schließen. Aber ich bin da so ein bisschen gehypt. Also am allermeisten eben wegen Gareth Edwards, den ich jetzt hier schon so oft genannt habe. Ja. Monsters, ein Independent-Film, den er gemacht hat, der schon, wie der Name sagt, geht es um alienartige Monster oder um monsterartige Aliens. hast du den mal gesehen?
Nee, tatsächlich nicht.
Alter, ich bring dir den mit. Ich bring den unter das Volk, den Film. Den haben echt viel zu wenige gesehen. Ja, der Streifen hat, keine Ahnung, $60,000 gekostet oder so. Und ach, krass, sieht halt aus wie ein, ja, der Typ hat halt Kamera, Regie und Schnitt selber gemacht und die Special Effects.
Style kann der das.
Ey,
ich ihm gar nicht absprechen.
Also, ja, ja, er kommt halt aus dem Special Effects Department, ne? Der Typ war quasi so CGI-Artist und hat sich so auf den Regiestuhl hochgearbeitet. Ja, Godzilla wurde ihm als nächstes angeboten. Dann hat er Rogue One gemacht. Jetzt zuletzt eben The Creator und logisch, klar, dass Universal jetzt auf ihn zugekommen ist und gesagt hat, hey, willst du hier als Monster-Spezialist, willst du da nicht einen Jurassic-Film für uns machen? Und ja, ich mag seinen Style, ich mag seine Figurenkonstellationen, auch so ein bisschen seinen unkonventionellen Style wahrscheinlich, was so die Inszenierung betrifft und auch die Umsetzung. Mal sehen, was Jurassic World Rebirth zu bieten hat. Also der Trailer, der verrät ein bisschen mehr, als man so auf den ersten Blick sieht, würde ich sagen. Dieser ein bisschen transportierte Abenteuercharakter, da bin ich schon sehr gespannt drauf. Die Figurenkonstellation, wir haben ja hier, wie schon gesagt, Scarlett Johansson, Mahershala Ali und eben diesen Jonathan Bailey. Den kenne ich jetzt. Jonathan Bailey, weiß ich nicht. Ich habe jetzt, ja gut, bei Wicked ist er wohl auch am Start, aber ich habe den jetzt nicht irgendwie groß auf dem Schirm gehabt. Nee,
ich auch nicht.
Sieht aber nett aus. Sieht charismatisch aus mit seiner Brille. ein bisschen nerdig, Wissenschaftler. Artig, Scarlett Johansson ist eher so die Draufgänger, Elite, Soldatin, hat man so das Gefühl, so eine Abenteurerin und er eben so den nerdigen Gegenpart. Meistens hat man das ja, ich sag mal, früher so gehabt, dass die Rollen umgekehrt waren. Du hast einen Mann gehabt irgendwie, der so sehr machohaft daherkam mit einem weiblichen Gegenpart. Und hier ist es halt andersrum, ne? Und ja. Ich habe das ja auch in der Gruppe so mal gesagt. Ich könnte mir vorstellen, dass so, dass man die Figur Indiana Jones genommen hat oder eben Dr. Grant vielleicht aus Jurassic Park 1 und so auf zwei Figuren so ein bisschen verteilt. Also die Eigenschaften von ihm plus halt noch so ein bisschen diesen wissenschaftlichen diesen Wissenschaftler Charakteristika und eben dieses Militärische und das eben so auf zwei Figuren verteilt und dann kommt noch mal Mahershala Ali als Sidekick, als dieser Sala-Typ, ne, dieser exotische Sidekick-Charakter, der hier ja auch wie so ein bisschen wie so ein Söldner eingeführt wird und ja, klar, so die Story wird jetzt im Trailer auch angerissen. Es scheint sehr simpel zu sein und ich bin ja auch kein Freund davon, wenn es zu fantastisch wird, also mir reicht eigentlich T-Rex und Raptor. Jetzt ist es hier so, dass irgendwelche Fantasiedinos wahrscheinlich ausgepackt werden. Aber das ist, sei mal dahingestellt, ist, finde ich jetzt gar nicht so tragisch. Auf den ersten Blick, ja.
Ja. Ach, wird alles vom persönlichen Geschmack abhängen. Also ich habe jetzt im Trailer schon viel gesehen von Anspielungen auf Jurassic Park 1, 2, 3 und Jurassic World und da dachte ich mir so, oh ja, okay. Also im Grunde habt ihr ja eigentlich nichts Neues zu erzählen, sondern wollt uns nur mal wieder irgendwas zeigen, wo Jurassic draufsteht. So als wäre der letzte Film jetzt schon 20 Jahre her, obwohl er gerade mal 3 Jahre oder so her ist. Aber ich bin gespannt. Wie gesagt, Edwards, seine Filme sind oft so ein bisschen Style over Substance, zumindest kam mir das bei Creator so vor. Oder der Film hat einfach viel mehr Fässer aufgemacht, als ihm gut getan hätte. Aber fantastisch sah er auf jeden Fall aus. Und dass der Typ mit Loren umgehen kann, die es schon gibt, hat er mit Rogue One ja auch bewiesen. Der ist nämlich fantastisch. Ja. Ich finde, das ist der beste Star Wars Film nach der Originaltrilogie tatsächlich. Ja, ich bin mal gespannt, was es am Ende wird. Also ich gehe da jetzt ohne krasse Erwartungen rein oder mit der Erwartung enttäuscht zu werden und schlimmer kann es ja dann eigentlich nicht werden. Mal schauen.
Hier im Trailer, also ich weiß nicht, ob das bei mir eben deutlich wurde in meinem Statement. Also hier sind halt so Dinge drin, wie du schon sagst, es sieht so generisch aus, so Fanservice-artig, so wir müssen die Leute irgendwie mit Schauwerten abholen, was mich auf der einen Seite total abschreckt. Auf der anderen Seite sind aber auch viele Sachen so drin, die wahrscheinlich gut funktionieren könnten, ne? Was ich eben so meinte mit der Figurenkonstellation, aber eben auch die Sachen, die eigentlich eine abschreckende Wirkung auf mich haben, ne? Aber auch da sind ja auch, ich weiß nicht, diese Szene, wo Scarlett Johansson sich abseilt, das sieht ja grauenhaft aus, so der Hintergrund, ne? dieser digitale Hintergrund, das sieht halt schon wieder so cheesy aus, wo ich mir denke, nee, ey, das weiß ich nicht, muss in so einem Franchise-Film 2025 so bekackt, muss ein Cut nicht aussehen, ne? Und und die große Kontroverse, das habe ich sogar selber, weil ich neugierig war, habe ich mir das gescreenshottet, habe mir dieses neue Monster oder Saurierartige Wesen, habe ich mir mal genauer angeguckt, gleichzeitig ist das auch so ein bisschen durchs Netz gegeistert, was das denn überhaupt für ein Saurier sein soll, und das ist anscheinend so ein Fantasiewesen, ja, sieht schon, also
das, greift das hier so, viel. So ein bisschen Herr der Ringe aussehen, ey, so ein Vieh,
ja,
kann ich mir bei Herr der Ringe vorstellen, so irgend so ein Bergtroll, ja, oder so.
Genau, so ein Troll, genau.
Ja,
stimmt.
Ey, aber ja. Am Ende wird es halt, was es wird. Mir geht das nur schon wieder so ein bisschen auf die Nerven. Also, wie gesagt, die Story ist jetzt, wie du gesagt hast, nur angekratzt worden. Deswegen kann man da jetzt noch nicht zu viel zu sagen. Aber,
weißt du, es ist halt simpel.
Ja, aber es ist Jurassic Park 2, 3. Es ist jetzt schon zum dritten Mal oder vierten Mal dieses Jahr. Eigentlich ist da ja alles abgeriegelt und eigentlich geht da auch keiner hin. Aber, und dann denken sie sich immer die schwachsinnigsten Gründe aus, warum man doch nochmal auf die Insel muss. Diesmal ist es halt, ja, die Dinos haben angeblich irgend so ein Zeug in sich, das uns ewige Jugend verspricht oder Heilung gegen Krebs oder irgend so ein Quatsch.
Genau.
Oh, Alter. Wir wissen doch alle wieder, wie es endet, aus, ey. Ne? Ja, wir wissen ja alle wieder, wie es endet, so.
Also ich habe gelesen, dass Jurassic Park, das Originalbuch von Michael Crichton, das ist ja noch ein bisschen ausschweifender, detaillierter, als der Film uns jetzt gezeigt hat, ne? Der Film ist ja nur eine
lose Adaption. Der macht noch mehr Fässer auf, ja.
Der macht noch mehr Fässer auf, genau. Und ich hatte gelesen, dass David Koepp, also ist ja auch der Originalautor von Jurassic Park 1, Autor, also ja doch,
Drehbuchautor,
Screenwriter, genau. Das hat nichts zu heißen, weil der gute Mann hat auch den letzten Indiana Jones Film zu Papier gebracht. Und ja, vielleicht hat sich das besser gelesen, als es auf der Leinwand nachher aussah. Ne?
Ja, wie wäre es, wenn Indy einfach im antiken Rom bleiben würde? Okay. Ja.
Oder Griechenland oder
was Griechenland, das war. Griechenland, was das war, ja, keine Ahnung.
Aristoteles oder auf wen ist er da getroffen? Ich weiß es nicht.
Platon, mehr. Aristoteles, irgendwie.
Platon, riesen Zeitreise. Ach nee, hör mir auf. Nee. Lass uns schnell zum nächsten Trailer kommen. Jurassic World kriegt von mir so einen leicht nach oben gehenden Daumen.
Ja, ich habe auch noch einen Trailer gesehen und ich muss sagen, der hat wirklich was mit mir gemacht, weil Final Destination, ich fand die früher immer lustig, war Kino, ja, eklig wirklich, manche Szenen haben sich ja wirklich ins kollektive Gedächtnis eingebrannt. Ne? Ich meine, kein Mensch, den ich kenne in unserem Alter oder auch ein bisschen drüber, kann noch hinter einem Truck fahren, der Baumstämme geladen hat. So, und das musst so du,
dumm.
Das musst du als Film erstmal schaffen, so, dass du so tief so eine Angst erschaffen hast. So.
Ja.
So, und jetzt kommt ein neuer Film daher. Ich weiß gar nicht, wann der letzte Final Destination 5 ist, sicherlich schon 15 Jahre her oder so. Ne? Die waren schon lange nicht mehr im Kino auf jeden Fall. Und jetzt kommt so ein neuer Trailer daher, wo Final Destination draufsteht. Und du siehst ja nicht viel, ne? Du siehst gar nichts. Das ist einfach nur so ein Typ in seinem Tattoo-slash-Piercing-Studio und verabschiedet so eine Kundin. Und dann wird da einfach nur die Atmosphäre festgehalten. Ja, da ist so ein Ventilator an der Decke, wie es in den USA eben so ist. Und der schlingert beim Drehen immer so ein bisschen an so Ketten vorbei. Ja,
Ja.
dann holt er so ein brennbares Desinfektionszeug raus, um da diesen Sitz abzuschmieren, auf dem die letzte Kundin noch saß, abzupusten. Und du weißt schon direkt so, alles klar, der Typ wird wahrscheinlich gleich von diesem Ventilator da erwischt und wenn er Pech hat, dann fackelt er auch noch ab, weil wir haben ja gesehen, dass da irgend so eine Chemikalie rumliegt, mit der er da sauber macht. Und mir haben sich wirklich die Fußnägel hochgerollt, weil du weißt ja schon irgendwie, was passiert, aber wie es dann passiert. Ich weiß nicht, wie die das machen, aber das ist immer wieder nervenaufreibend. So, da ist mir echt ein Schauer den Rücken runter.
Der, wenn mich nicht alles täuscht, war ein Deckenventilator auch Teil. War der nicht im zweiten Teil auch? Hat er nicht da auch in einem Kill irgendwie mit dem Typen, der im Lotto gewinnt und sich nicht mehr meldet? Erinnerst du dich?
Kann gut sein, ich habe den seit ewigen Zeiten nicht mehr gesehen.
Ich meine, da hätte auch ein Deckenventilator eine Rolle gespielt. So, der Typ versucht ja dann aus seiner Bude rauszukommen, weil es da anfängt zu brennen. Aber ich kann mich auch irren. Hier gibt es aber auch irgendwie, also der Film heißt ja Bloodlines, ne?
Ja.
Und dieser Trailer, den du jetzt beschrieben hast, das ist ja quasi, ohne jetzt das große Ende zu zeigen, zeigt dieser Trailer schon so eine kleine Kill-Szene, ne? Also eine Final Destination-typische.
Ja.
Und ich glaube, hier wird auch so ein bisschen angedeutet, was es mit diesen Bloodlines auf sich hat, weil dieser Typ, der Tätowierer, Piercer, der hat ja da irgendwie so ein Bild von seinem Vater auf dem Handy und tätowiert sich das Wort Dad auf den Arm oder hat sich's gerade frisch drauf tätowiert
Ja.
und wischt das noch einmal so ab. Und ich glaub, meine auch irgendwo gelesen zu haben, dass es so um dieses vererbte Final Destination Ding gehen soll quasi.
Ach,
Dieses,
krass,
ja. Es
okay.
geht darum, genau, es geht darum, dass quasi dieses das Schicksal, dem man ja nicht entrinnen kann, ne? Dieses,
Ja.
es muss ja immer irgendwer draufgehen, ne? Der Tod braucht ja, wenn
Ja.
ich das richtig in Erinnerung habe, der Tod braucht ja irgendwie seine Leichen so, ne?
Ah,
Also man
also
kann das ja
bist du dem
nicht.
Tod von der Schippe gesprungen, dann nimmt er sich halt
Genau.
deine Kinder mäßig.
Anscheinend,
Boah, das
ja.
ist
Wobei
geil.
der
Okay,
Dad ja
das
hier
feiere ich,
gestorben
ja.
sein muss, anscheinend, ja.
Ja. Ja gut,
Dieser
irgendwann stirbt man
Dad
halt, ne?
scheint, ja. Also so wird es ja hier in dem Trailer angedeutet. Vielleicht ist es auch so, dass das nicht so gelaufen ist, wie der Sensenmann sich das gedacht hat, ne? Sondern anders, ne? Dass es vielleicht irgendwie eine Krankheit war oder so und eigentlich hat er einen anderen Plan gehabt und deshalb ist jetzt sein Sohn dran, ne? Das könnte auch sein. So ähnlich, ja.
Ich habe Bock auf den Film bekommen, ganz ehrlich. Ich habe echt gemerkt, so als ich da saß und den Trailer gesehen habe, das macht was mit mir. Ich habe da irgendwie Bock drauf.
Ja.
Hätte ich gar nicht gedacht, ey.
Man kriegt halt durch den Trailer, kriegt man auch voll gut das Gefühl dafür, dass alles in diesem Set anscheinend so gesteuert wird, dass das alles so echte Props sind, die
Ja,
wurden
voll.
einfach so abgefilmt, weißt du so, es wurde alles sehr minutiös und detailliert aufgebaut. Dann wurde ein Schalter umgelegt und dann fängt das an, sich so alles zu drehen und zu bewegen und im Hintergrund sitzen irgendwo Leute, die weitere Knöpfchen drücken und dann fällt hier irgendwas um. Weißt du so, es wirkt alles sehr haptisch, sehr
Total,
anfassbar
total.
und genau und ich habe jetzt keinen erkennbaren CGI-Effekt gesehen, ne?
Und das ist auch so. Ich glaube, ich habe einfach mal wieder Bock auf einen Franchise-Film, auf eine,
Ja.
weiß nicht, x-te Fortsetzung, die aber nicht nur daraus besteht, dass sich irgendwelche Leute irgendwo vor eine Greenscreen-Tapete stellen und irgendwelche
Genau.
blöden Sprüche vom Stapel lassen, sondern wie du gesagt hast, mal wieder was Haptisches, was Echtes, ja, wo sich Leute
Ja.
den krankesten Kack ausgedacht haben, um uns einen Schauer den Rücken runter zu schicken. Also da sehe ich mich, ey, ehrlich. Ich weiß jetzt gar nicht, wann der startet, leider, aber ich freue mich drauf. Tatsache.
Es ist halt super kreativ, ey. Du
Ja, voll, ja.
hast halt sehr viele Andeutungen, aber dass der, ich meine, guckt euch den Trailer an, der Typ wird halt quasi von diesem Deckenventilator am Ende an seinem Nasenpiercing hochgezogen, so, ne?
Ja.
Das ist schon, das klingt eigentlich voll simpel, aber, und es wirkt halt alles sehr echt. Das will ich
Ja.
damit sagen. Da ist halt wirklich eine Kette an seinem Nasenpiercing befestigt worden, schätze ich mal, und zieht da halt so ein bisschen dran.
Ja. Plus, ich fand Final Destination ist jetzt nie ganz so ekelerregend wie Saw. Weil ich glaube, Saw ist manchen Leuten schon wieder zu drüber, aber das ist es ja jetzt irgendwie nicht so.
Nee, bei Saw hast du schon diesen abstoßenden Charakter. Genau. Während hier...
Torture Porn eben, ist, ja.
Ja, und während hier ist auch so ein bisschen Torture, aber der Weg dahin ist die Tortur, ne? Also wie wird es tatsächlich enden? Es werden ja in so einem Set immer sehr viele Sachen gezeigt. Ob dann auch alles benutzt wird, daraus entsteht ja so, also viele Tools werden hier gezeigt, ne? Ja. Auch diese Nadeln, der Deckenventilator, da sind irgendwelche Ketten, dann fällt eine Flüssigkeit um, Feuer bricht aus, weißt du so.
Ja.
Man weiß ja nicht, was bringt ihn letzten Endes um. Es kann ja sein, dass dieser Piercer aus der Situation rauskommt, er geht auf die Straße und wird von einem Bus überfahren, weißt
stimmt,
du?
Das ist, ja.
Ja, das gab es ja auch im dritten oder vierten Teil so, ne? Die unterhalten sich darüber und unterhalten sich. Auf einmal macht die eine Figur einen Schritt nach hinten und wird von einem Bus überfahren, so nächster Kandidat für den Sensenmann, ne? Und,
aber daraus so eine gewisse Spannung zu kreieren, die sich auch 90 Minuten hält, musst du auch erstmal schaffen, so.
Ja.
Also das finde ich schon krass.
Ja. Ich sag ja, ich habe ja eben diese Szene beschrieben, der Typ befreit sich, ist ja so ähnlich im zweiten Teil, der Lottogewinner, der befreit sich irgendwie aus seiner Wohnung und man denkt so, okay, der hat nämlich an der Decke hängt so ein Kajak und man denkt so, okay, krass, das Kajak, das kommt bestimmt runter und durchbohrt seinen Schädel oder so.
Ja.
Nee, es zieht sich alles so weit, dass er es aus der Wohnung rausschafft, wo halt auch ein Feuer ausbricht. Und er schafft's raus und dann rutscht er, glaube ich, auf der Feuerleiter, rutscht er irgendwie ab, weil aus der Wohnung durch das Feuer, was da verursacht wurde, ist irgendwas auf die Leiter drauf getropft und da rutscht er dann drauf ab, ne?
Oh.
Und so habe ich's, so ähnlich ist das ja auch mit dem Jungen, der ist auch im zweiten Teil, ne? Der da beim Zahnarzt mit dem Lachgas und dann fallen ja diese komischen Fische von der Decke, diese Plastikfische fallen ja dann in seinen Mund und er droht zu ersticken und dann kommt ja doch der Zahnarzt schnell rein und holt diese Sachen raus und erstickt nicht und dann kommt ja das krasse Ding mit der Glasscheibe. Aber diese Glasscheibe wurde vorher auch schon angeteased. Also es ist schon sehr clever geschnitten alles, sehr clever gemacht.
Das wollte ich gerade sagen, ja. Also diese Verkettungen von unglücklichen Umständen, so, die sind ja immer super geil choreografiert und es macht einfach Spaß zu sehen, wie die das umsetzen. So. Ja.
Ja.
Ja, und da falle ich dann auch gerne rein auf die Franchise-Falle, ja, wenn es dann mal wieder was anderes ist, endlich mal.
Apropos Franchise, hast du Megan gesehen?
Nein.
Noch nicht tatsächlich. Da wurde ja jetzt auch, ich habe jetzt auch nur einen Teaser gesehen durch den Super Bowl, dass da, siehst du, das ist der Film, den ich glaube ich meinte. Wow, krass, wann haben die da einen zweiten Teil abgedreht? Mhm. Da gab es nämlich jetzt einen Teaser zu Megan. Ich habe den ersten auch nicht gesehen, aber.
Der ist nicht so richtig alt, das stimmt, ey.
Der ist, war das nicht letztes Jahr?
Ja, doch.
Ja, oder vorletztes höchstens, ne?
Ja. Vielleicht 23, ja, das kann sein, ja.
Ja,
ja doch, ich glaube 2023,
aber,
ja.
Aber trotzdem gut, dass hier auf jeden Fall also gut im Sinne der Fans, die freuen sich. Ich habe, wie gesagt, ich bin kein Fan von dem, ich weiß es nicht. Gibt auf jeden Fall einen zweiten Teil. Megan, ich glaube, der heißt sogar 2.0, kann das sein?
Ich habe nur damals diese Kontroverse mitbekommen, dass der Film irgendwie fürs Kino geschnitten wurde. Ja, irgendwie sowas.
Der wurde geschnitten.
Ja, doch, da war doch irgendwas. Oder es sollte zumindest fürs Heimkino nochmal eine etwas schärfere Version geben. Weil ich glaube, die wollten fürs Kino das R-Rating umgehen oder irgendwie sowas.
Aber ach, krass.
Mag auch sein, dass ich mich da jetzt irre. Gut, apropos vielleicht Franchise. Oder willst du noch was dazu sagen?
Ich dachte vielleicht in England. In England sind sie auch gerne sehr restriktiv, was das angeht und schneiden gerne mal eine halbe Minute raus oder so, um dann eben dieses abgeschwächtere Rating zu erreichen. Mhm.
Ja, das ist nervig. Ja. Was hältst du denn von Thunderbirds?
Thunderbolts.
Thunderbolts. Auch gut. Das sind keine Autos, sondern Thunderbirds.
Pontiacs. Ja, genau. Ich finde Pontiac schon ganz gut. ja, ich habe den auch zufällig, ich hätte mir den vielleicht nicht gezielt angeguckt, den Trailer. Ich habe den zufällig gesehen, den Thunderbolts Trailer und
Thunderbolts Sternchen, warum auch immer das Sternchen da im Titel ist.
Echt, ist da ein Sternchen?
Ja.
Tatsächlich, auch bei IMDb sehe ich gerade. Das ist einfach ein Originaltitel, Thunderbolts Sternchen. Deutscher Titel, Thunderbolts ohne Sternchen. Okay. Das Cover hier, das Poster sieht aus wie ein PlayStation 2 Spiel. Jake Schreier. Also ich mochte irgendwie den Vibe, den der Trailer vermittelt hat, muss ich sagen. Ich mag Sebastian Stan, ich mag David Harbour. Hab jetzt, achso, Wyatt Russell, genau, der spielt ja auch hier wieder mit. Also so ein paar Figuren, die ich aus den Serien mitgenommen habe, von denen ein paar Serien, die ich noch gesehen habe. Marvel, MCU-Zeug und ja, Sebastian Stan hatte ja vorher im MCU, hat er eigentlich eine ganz coole Chemie gehabt, immer mit Falcon und also Anthony Mackie und der Trailer, also ja, hat mich positiv überrascht, muss ich sagen. Wie gesagt, durch den Humor, durch die Stimmung, durch das Grading, der ist nicht so bunt und quietschig und macht jetzt auch nicht so ein ja, dass das alles irgendwie so super wholesome ist, sondern das, ja, scheint ein bisschen so ein dramatischerer Ansatz zu sein oder ein melancholischerer Ansatz vielleicht sogar, ja. Es wirkt alles ein bisschen düsterer, dunkler. Ob man jetzt, ja, das jetzt ist indirekt ist das ja ein Sequel zu dem Natascha Romanoff-Film, ne? Zu dem Scarlet, Red Scarlet, ne?
Okay.
Würde ich sagen, oder? Weil das ist ja ihre Schwester. Florence Pugh spielt, glaube ich, ihre Schwester und David Harbour spielt ihren Vater, wenn mich nicht alles täuscht, ja.
Aber gut, das erklärt, warum Florence Pugh so einen schlecht gespielten russischen Akzent hatte.
Ganz genau.
Ja. Der war echt nicht gut, ey, Jesus. Aber gut, wie gesagt, ne, ich bin da auch überhaupt nicht die Zielgruppe für sowas, ne? Also für mich wirkte das wieder wie so ein paar Schauspieler, die ich definitiv schon in besseren Projekten gesehen habe, die alle vor irgendwelchen Greenscreen-Tapeten stehen und irgendwelche lustigen Sprüche vom Stapel lassen, die ich nicht lustig finde. So. Was daraus jetzt am Ende gemacht wird oder was daraus wird, ey, ich habe keine Ahnung. Leute, die Marvel feiern, die werden das bestimmt auch feiern. Leute, die es nicht tun, eben nicht. Ja, mehr Meinung habe ich da jetzt zu nicht.
Was hältst du denn von Mission Impossible?
Den habe ich tatsächlich nicht geschafft. Sag du mir, dann kannst du mir ihn ja beschreiben.
Aber wie findest du Mission Impossible?
Ach so, schaue ich mir gerne an. Ich bin gespannt, was der nächste halsbrecherische Stunt wird.
hast du noch gar kein Bildmaterial davon gesehen?
Vom aktuellen jetzt? Nee.
Ja, The Final Reckoning. Der wurde ja umbenannt von Dead Reckoning Part 2. Genau. In The Final Reckoning, angeblich ja jetzt auch Tom Cruise letzter Film. Ja gut, hier wird natürlich, haben wir auch wieder dasselbe Ding wie bei Jurassic World. Es wird mit einem, im Trailer hat man halt prominent ein gewisses Messer, was im ersten Teil halt schon eine Rolle gespielt hat. Und was es jetzt damit auf sich haben soll, ich hoffe nicht allzu viel, dass das nur irgendwie im Trailer so ein bisschen verwurstet wurde. ja, also falls du dich erinnerst, im ersten Teil gab es eben dieses Messer mit dem quasi Ethan Hunt den Charakter von Jean Reno hat ihn überführt, ja, mit dem Messer und das spielt hier jetzt auch wieder eine Rolle, zumindest im Trailer, das weiß ich nicht. Aber warum ich gefragt habe, genau, in dem ersten Trailer gab es nämlich schon diese waghalsige, so eine Doppeldecker-Verfolgungsjagd, also zwei Doppeldecker, so ein gelber und ein roter, die sich da jagen und also crazy. Ich glaube, Tom Cruise wurde an diesem Doppeldecker außen irgendwie festgeschnallt und macht da seine Stuntshow.
Ach, der hüpft dann da auf dem Ding wild rum, während das rumfliegt.
Genau. Genau, während es in der Luft fliegt, ja.
Ob sie wohl diesen klassischen Move bringen, dass sie dann so, dass das eine Flugzeug so auf dem Kopf über dem anderen fliegt, so?
Boah, das wäre natürlich krass.
Ja.
Das wäre natürlich krass. Ich glaube, das ist aber nicht machbar. Also da jetzt irgendwie rüber zu springen oder so in der Luft.
Wahrscheinlich nicht, nee, wahrscheinlich nicht. Nee.
Ja, sieht auf jeden Fall sehr spektakulär aus. Obwohl es, also es sind ja so Stunt-Classics, würde ich fast schon sagen. Irgendwas mit einem Doppeldecker zu machen, wo einer außen festgeschnallt ist. Mhm. Das erinnert einen irgendwie so an 60er, 70er, 80er Jahre Stunt-Classics. Hat man vielleicht mal in TV-Serien gesehen oder in irgendwelchen James-Bond-Filmen oder so. Wobei bei James Bond, weiß ich jetzt gar nicht, gab es da mal was mit einem Doppeldecker? Ich glaube nicht.
Boah.
Aber es gab viel, viel Schnickschnack bei James Bond, was irgendwie wahrscheinlich auch Mission Impossible inspiriert hat. Also ich sag mal, der Stunt mit dem Motorrad und dem Fallschirm, das gab es halt so ähnlich irgendwie mit einem Skifahrer auch, ne? Und einem Fallschirm. Ja.
Aber gut, auf der anderen Seite wäre Tom Cruise auch nicht Tom Cruise, wenn er das nicht noch irgendwie bis zur Absurdität steigern würde. So. Also irgendwas muss er ja machen.
Ja. Logisch.
Wenn diese Stunts immer krasser werden sollen. Ist, glaube ich, so ein bisschen sein Anspruch zumindest.
Ja, es ist halt IMAX gedreht. Ich finde, das Bildformat sieht so geil aus. Mhm. Wenn du den Trailer siehst, du wirst schon wissen, was ich meine. Die Kamerafahrten, das sieht auch alles sehr cool aus. Klar, die Mission Impossible Filme seit dem vierten Teil hängen die ja alle miteinander zusammen. Jetzt haben sie ja in die letzten Teile auch immer so ein paar Hinweise reingeschrieben, dass der vierte, fünfte, sechste, siebte, dass es da auch so Callbacks zu den ersten drei Teilen immer mal gab.
Mhm.
Und also eben hier mit dem Charakter Kittredge, der ja Ethan im ersten Teil hintergangen hat, der ist ja jetzt im letzten Teil auch wieder aufgetaucht, ne? Lass mich gucken, wie heißt der Typ? Der ist doch hier im zweiten Teil, ist er doch auch dabei. Hier, Henry Czerny, genau.
Ah, ja.
Kittredge, genau. Das ist ja, da ist ja dieses, dieser berühmte Dialog mit dem Dutch Angle aus dem ersten Teil, wo sie da in Prag in diesem Restaurant sitzen und Ethan ihm das ja Ethan ihm quasi verklickert, du, ich hab schon gemerkt, dass hier noch eine zweite Mission läuft, und dann schmeißt er ja dieses Kaugummi gegen die Scheibe, ne?
Ja.
Und dann platzt die Scheibe und das Aquarium, und ja, also ganz berühmte Szene, meiner Meinung nach. Sehr ikonische Szene auch. Auch der Dialog sehr ikonisch. Und diesen Typen haben sie ja im letzten Film auch wieder zurückgebracht.
Diese Filme, das muss man denen ja einfach mal lassen, die sind schon irgendwie immer so für dieses Action-Franchise-Segment schon immer top-notch gewesen. Ja, also total. Da gibt es kaum was Besseres, würde ich sagen.
Also man darf bei Mission Impossible, das war ganz lange auch mein Problem, man darf da natürlich nicht mit dem hyperrealistischen Anspruch rangehen, ne?
Nee.
Das macht James Bond ja auch nicht, das hat er noch nie gemacht.
Nee.
Klar, durch Casino Royale ist es so ein bisschen realistischer geworden. Vor allem halt auch so der Gewaltgrad ist ein bisschen ein anderer geworden durch Daniel Craig. Bei Mission Impossible, ja, der haut halt schon ordentlich zu, ne? Also richtig harte Prügeleien gibt's da halt, ne? Wo dann auch James Bond mit einem Pfeilchen rausgeht. Und hier bei Mission Impossible war das eigentlich schon immer so tatsächlich, dass es ein bisschen härter zur Sache ging. Es ist immer Blut geflossen, es war sehr dramatisch. Menschen sterben. Und dann meistens eben nicht mit so einem Augenzwinkern, ne? Hier unser Freund Lukas, ne, aus der Gruppe, der hat, mit dem unterhalte ich mich oft über Mission Impossible, ist auch eins seiner Lieblingsfranchises. Der hat letztens was sehr Interessantes gesagt. Er meinte, Ethan Hunt ist halt so ein Charakter, der guckt immer sehr positiv auf die Welt, ne? Der vermittelt auch immer sehr positive, eine sehr positive Einstellung. Mhm. Also er ist nicht so dieser gebrochene Charakter, wie hin und wieder er durch Daniel Craig in James Bond dargestellt wird, ne? Also
ja.
Der ist immer sehr hoffnungsvoll eingestellt, ne?
Ja, meinst du, das kompensiert da so ein bisschen die comichafte Gewalt?
Vielleicht. Ja. Ja. Nee, also ich denke so generell die Charakterisierung dessen. Also es ist mit Ethan Hunt will halt jeder irgendwie befreundet sein, ne? Der ist halt einfach so ein super freundlicher, netter Typ. Also der würde, ja, anders als James Bond, der ist ja schon sehr machohaft dargestellt, ne? Und,
ja, das stimmt schon.
Und so ein Ethan Hunt, klar, der lässt sich auch auf die ein oder andere Liebschaft ein, aber nicht jetzt um jeden Preis, ne? Also er baut nicht seine Mission dann da drum herum, ne? Um hier eine Frau ins Bett zu kriegen oder so. Das würde James Bond dann schon eher machen. Schätze ich mal, ja.
Ich muss mal kurz einen Umweg fliegen.
Gelegenheit macht Liebschaft, könnte man so sagen. Und ja. So wirkt es dann immer in den Bond-Filmen.
Ja,
so mal gespannt. Also Mission Impossible kommt auch im Mai übrigens, genau, das wollte ich noch sagen. Der kommt auch im Mai. Drauf. Ja, Thunderbirds.
Komm, hier Jurassic World wird doch auch so ein klassischer Sommer-Blockbuster, oder? Hast du da gerade schon was zum Starttermin gesagt?
Ja, Juli, glaube ich. 6. Ach, Juni oder 6. Juli.
Okay. Irgendwann im JU. Okay, bin gespannt.
Ja. Rebirth, Kinostart. Ja, wir haben aber noch, hast du dir den Trailer mal angeguckt? Das hatte ich nämlich noch nachgereicht. 2. Juli ist bei uns der Kinostart, ja. Für Jurassic World. Wir haben aber noch was aus dem Espionage-Genre. The Amateur, oder wahrscheinlich, wie der deutsche Titel sein wird, Der Amateur.
Ja, Amateur habe ich gesehen im Trailer, ja. Mit Rami Malek und Larry Fishburne.
Ich bin ja kein großer Fan von Rami Malek. Kein großer Fan, noch nicht.
Ich der auch hat mich nicht, noch nicht so,
nee. Ja, der hat mich noch nicht so vollends überzeugt, so ein bisschen. Er wirkt so profillos, würde ich fast schon sagen. Weißt du, es ist so, ja, er spielt halt so wie viele andere große Hollywood-Darsteller und hat sich das auch sehr schnell angeeignet. Da muss nochmal so ein bisschen was Individuelles kommen. Vielleicht transportiert er das ja auch so ein bisschen durch den Film. Wobei ich hier, also ich mag die Idee vom Amateur, The Amateur. Wie findest du die Idee? Ich finde das eigentlich ganz witzig.
Also was ist das? Es ist so ein CIA-Dude, der irgendwie eher im Büro sitzt und dann wird seine Frau getötet und er möchte dann Rache an den Killern seiner Frau üben. Aber er ist halt so ein richtiger Lappen, was Larry Fishburne im Trailer sagt, ne, du?
Ja.
Oder nee, irgendjemand sagt das zu ihm, ne, du würdest nicht mal eine 90-jährige Nonne im Armdrücken besiegen. Ja, also doch, die Idee, das könnte was werden. Ich frage mich halt, wo dann der Schwerpunkt liegt. Liegt der Schwerpunkt des Films dann eher so auf seiner Ausbildung oder dann auf der tatsächlichen Jagd nach den Typen? Wahrscheinlich eher auf der Jagd nach den Typen, ne?
Er sagt das ja, glaube ich, in dem Trailer auch so, ne, dass er eher über über clevere, krass gebastelte Folterapparaturen oder ja, so Mordinstrumente, die er sich selber zusammenbaut, je nachdem, ob er da jetzt erstmal Informationen kriegen will oder ob er die Typen wirklich einfach nur bluten lassen möchte, die seine Frau gekillt haben. So ein bisschen darüber. Also, ich sag mal, kennst du den Film Man on Fire mit Denzel Washington? Mann unter Feuer?
Ne.
Da packt er sich ja auch so nacheinander die Typen, die so dieses kleine Mädchen, was er eigentlich beschützen sollte als Bodyguard, die von ihm, von den Leuten entführt wurden und er packt sich dann halt auch einen nach dem anderen und foltert die und versucht halt herauszufinden, wer das Mädel entführt und umgebracht hat, so, ne, bis er den letzten hat. Und hier so daran erinnert es mich halt auch so ein bisschen. Also demnach die Idee nicht allzu kreativ, alles so Versatzstücke, die man aus anderen Filmen kennt. Sei es ein Saw, sei es eben dieser Mann unter Feuer und ja, aber wie gesagt, Rami Malek, der könnte hier halt so ein bisschen Profil zeigen, Profil beweisen, ob er dann so diesen Spagat kann und weiterhin überzeugend so diesen CIA-Programmierer-Nerd spielt. Auf der anderen Seite, wenn ich mir so angucke in dem Trailer, ja, da sind halt auch so Szenen dabei, wenn man das Gesicht nicht sehen würde, könnte man auch meinen, es wäre Robert Downey Jr. oder so, so von seiner Art, wie er sich bewegt und so. ja, habe ich so manchmal das Gefühl, er guckt sich so von anderen Darstellern so ein bisschen die Bewegung und die Gestik und so ab. Ja. Aber ohne jetzt zu krass über Rami Malek zu ranten. Mich hat der Trailer so, den habe ich schon im Kino gesehen vor ein paar Monaten, Wochen. Ach ja. Ich fand den Trailer eigentlich ganz, ganz nett.
Ja. Also ich habe den jetzt noch nicht vorher gesehen. Ist jetzt wahrscheinlich kein Film, für den ich ins Kino rennen würde, aber so, wenn er mal irgendwie im Streaming liegt und ich echt gar nichts anderes auf meiner Watchlist habe, so, dann würde ich da vielleicht auch mal reinschauen, ja.
So sehe ich das auch, ja.
Ja.
Aber du sagst es gerade schon, ins Kino rennen ist jetzt auch noch so eine Sache, die wollte ich dich noch fragen. Du warst im Kino, ne? Du warst tatsächlich bei den beim Fantasy-Filmfest, ne?
Ja.
Ja, was gab's denn da? Was hast du da Schönes gesehen?
Ich war in Köln mit unserer Kollegin Sibylle von Blondes Popcorn und da lief The Wailing. Das war so ein spanischer Horrorstreifen, also ja, zumindest trug er ein Horrorgewand. Es ging um eine junge Frau, die ja unter so einer Art Verfolgungswahn litt, weil jedes Mal, wenn sie Videos von sich und ihrer Umgebung gemacht hat, dann ist da irgendwo im Hintergrund auf einmal ein gruseliger Typ gestanden. Der dann irgendwann aber auch also man hat ihn nicht gesehen, man hat ihn nur auf den Videos gesehen, aber irgendwann war er dann doch in der Lage, Leute im Diesseits zu töten, wie auch immer. Und für mich war das Ganze, ja, so ein bisschen so eine Abhandlung der femininen Angst vor der maskulinen Übergriffigkeit und der damit einhergehenden Angst vor Verfolgung, so würde ich das. Der war relativ stimmungsvoll. Ich habe danach noch Alper und Lenny von Cinema Strikes Back getroffen, haben ein bisschen über den Film gequatscht. Wir fanden alle, dass er so eins. Die waren
im selben Film drinne.
Ja, ja, die waren da auch drin. Ja.
Ah, okay.
Ja, und dann haben wir uns kurz nach ich habe die beiden angesprochen vorm Kinosaal. Haben sie mich gefragt, wie ich den Film fand. Ich habe meine Interpretation zum Besten gegeben, die sie nachvollziehen konnten und sinnvoll fanden. Und dann haben wir noch alle ein bisschen darauf zugestimmt, dass der Film ein, zwei Längen hatte. Ein bisschen dröge war in der Mitte irgendwann mal. Aber eigentlich doch ein sehenswerter Film war. Ja. Vor allen Dingen, weil dieser Film null Jumpscares hatte. Der kam nur über die Atmo und der war teilweise doch wirklich unangenehm und gruselig.
Also von der Beschreibung her hätte ich jetzt gesagt, okay, das klingt eher nach einem Psycho-Thriller, aber war es doch eher Horror dann.
Ja, er hatte auch so Anleihen davon. Also wie gesagt, er hatte nur so Horror-Anleihen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass er ein lupenreiner Horror war. Zumindest nicht nach der modernen Definition eines Horrorfilms. Was ist eher so wie früher, weißt du, so ein Hitchcock-Film, wo es halt keine Jumpscares gab, sondern nur so Schreck und Suspense. So über die Schiene kam er so ein bisschen. Deswegen so
Schocker.
Psycho-Thriller passt eigentlich auch schon doch, ja.
Ja.
Genau.
Ja, ist eigentlich ein ganz schöner Genre-Mix. Wenn das dann so funktioniert. Und über Atmosphäre, da denke ich als erstes immer an Hereditary.
Ja, total.
Der ja
dann auch so seine Benchmark. Jumpscares, aber...
Ja.
Das stimmt, die Atmo, ja, macht mich immer fertig.
Die Jumpscares in Hereditary sind aber eher so, dass man wirklich jumpt, aufspringt, den Raum verlässt und am liebsten gar nicht mehr wiederkommen möchte.
Das stimmt, ja. Bist du auch im Kino gewesen
eigentlich? Nee, ich war nicht im Kino. Fantasy Filmfest, da lief ein Film. verdammt, wie hieß der jetzt noch? Das war so ein belgisch-französischer Film, Nightcall, glaube ich. Auch so ein, ja, so ein Milieu-Thriller. Ich meine französisch oder belgisch. Den Trailer hatte ich davon vor einem halben Jahr mal gesehen. Bin die ganze Zeit dran, herauszufinden, wann der irgendwie hier einen Kinostart kriegt. Dann lief er beim Fantasy Filmfest. Ich konnte aus beruflichen Gründen leider nicht hin nach Frankfurt und mir das angucken. Genau. Vielleicht zu anderer Gelegenheit. Nee, ich habe jetzt, was habe ich denn jetzt geguckt? Auf Empfehlung hin, auf Amazon Prime, den neuen Film von Justin Kurzel. Justin Kurzel. Was?
Order. The Order?
Ja, genau, genau.
The Order. Order.
Order. mit Jude Law und Ty, ist es Ty? Ty Sheridan, genau. Den kennt man ja gut aus Ready Player One. Da spielt er ja Parsival und also den Hauptdarsteller.
Ja.
Und Ty Sheridan, der sieht halt aus wie Telefon klingelt. Ty Sheridan sieht halt aus wie eine Mischung aus man weiß immer nicht, ist es jetzt Barry Keoghan oder Tom Hardy? Also irgendwie so ein Mix aus beiden. Und in The Order, also jetzt zu dem Film, man muss dazu sagen, die letzten Filme, die ich gesehen habe von Justin Kurzel, sind eigentlich, glaube ich, nur diese zwei. Zum einen hat er den Assassin's Creed-Film mit Michael Fassbender gemacht und auch mit Michael Fassbender, Macbeth war das, glaube ich. War es Macbeth?
Ja, ich glaube.
Ich glaube, der hieß Macbeth, der Film auch, ne? Also so die, Macbeth war das. Das war so ein bisschen sein Durchbruch, glaube ich. Das war ein Film, so ein Period Piece, Historienfilm, also basierend auf dem Schriften von William Shakespeare, ne? Ja. Und so wie William Shakespeare geschrieben hat, so sprechen die halt in dem Film auch, ne?
Oh.
Also richtig anstrengend tatsächlich.
Ja.
Zumindest zu der Zeit, wo ich das gesehen habe und war schon nicht leicht, würde ich sagen, dem Film so zu folgen. Danach hat er halt eben direkt Assassin's Creed gemacht. Der war leider nicht viel, also, nee, der war nicht viel besser. Macbeth war schon ein bisschen besser, aber anstrengend so.
Ja.
Jetzt hat er dann noch True History of the Kelly Gang, Neatram, Alice Park. Das habe ich gar nicht mehr mitbekommen. Ich wusste auch gar nicht, was mit Justin Kurzel war. So, und jetzt kam er zurück mit The Order auf, der muss aber auch schon letztes Jahr irgendwie gestartet sein, auf Amazon Prime oder ob er dieses Jahr, Anfang des Jahres gestartet ist. Ich habe es auf jeden Fall nicht auf dem Schirm gehabt. Basiert auf einer wahren Begebenheit. Ach so, genau, Nicholas Hoult ist auch noch am Start, ne? Unser Freund hier.
Der auch.
Und ja, der spielt so den Gegenspieler von Jude Law und atmosphärisch, ja, halt so ein Südstaaten, White Supremacists, White Power Thriller.
Okay.
Ja, hat so ein bisschen die Anlehnung an die Jury, weißt du, von John Grisham oder Mississippi Burning. Der hat so mit diesem, in diesem Genre spielt er so ein bisschen mit. Hat halt so die ein oder andere Anspielung darauf. Also The Order ist halt so ein, das ist halt so ein Pamphlet, das eben von diesen White Power Typen verfasst wurde, so eine fiktive Geschichte darüber, wie eben die White Power Bewegung Stück für Stück durch Terror und durch andere Maßnahmen quasi so die Macht im Land erringen will, ne? So, und darauf stützen die sich heute noch. Das kommt aber alles gar nicht so so rüber. Also es wirkt, obwohl der Film eben so so einen biografischen, autobiografischen, historischen Hintergrund hat, kommt das alles so gar nicht rüber. Also wirklich überhaupt nicht. So, okay. Der hätte das viel mehr ausspielen können, so diese Fakten und Tatsachen Nähe, weißt du? Das hätte er viel besser machen können. Stattdessen spielen die halt, also Jude Law spielt halt so einen, ja, er spielt halt so einen FBI-Ermittler. Einen, der anscheinend auf Koks ist und alkoholabhängig und, also ich weiß nicht, er schnieft die ganze Zeit seine Nase, hat ständig Nasenbluten, ist, okay, wie gesagt, hat ein Alkoholproblem und Probleme mit seinen Kindern und dann gibt's da auch Parallelen zu. Also vieles, was so nicht ganz so ausgespielt wurde, wie man es hätte ausspielen können bei so einer Art Streifen. Und Nicholas Hoult, fand ich halt, so dasselbe Problem, was du immer hast, irgendwie, wenn du so charismatische Killer hast, charismatische Serienkiller oder so, dass du die nicht zu sympathisch darstellen willst, ne? Und das ist, merkt man hier bei Nicholas Hoult auch. Und was ich noch sagen wollte, genau, das wird ja im Film schon angedeutet und später im Text am Ende des Films so die Typen, die das Kapitol gestürmt haben vor 4 Jahren, ne, in den USA, die haben sich auch auf The Order berufen, so, ne, die haben auch dieses Ding gelesen und das ist so dieselbe Bewegung irgendwie, ne. Was ich super strange finde, die nennen das im Film The Order, da gab es noch ein paar andere nicht übersetzte Begriffe, also ich habe mal auf Deutsch geguckt, deutsche Synchro, und es gibt eine Szene, wo du quasi so eine Halle voll hast mit White Power Typen und dann rufen die auch irgendwann White Power, aber die haben das übersetzt in der Synchro. Weiße Was, Kraft, weiße, Macht, weiße Kraft, weiße irgendwie Kraft. So. Oh, nee. Ja, richtig, richtig schlimm.
Oh, nee.
Also, so, es klingt halt einfach seltsam. So, du weißt ja, genau, die rufen White Power und jeder im deutschen Sprachraum kann was damit anfangen, weißt du so.
Ja,
und,
total.
Und andere Sachen wurden dann halt gar nicht übersetzt. Also sei es sowas wie The Order oder so. The Order wurde das tatsächlich so genannt in dem Film. Wie auch immer, das ist jetzt ein anderes Thema mit der Übersetzung und der Synchro. Die Entscheidung war nicht gut. White Power, also weiß ich nicht. Hätte ich jetzt so nicht stehen lassen. Okay. Das kann man ruhig schon so sagen. Na
gut, schade, wenn der Film Potenzial verschenkt hat.
Ja, total. Also man kann ihn gucken, aber was das Genre angeht, besonders eben dieses Südstaaten, White Supremacists, Rassismus-Drama, gibt es bessere Filme, definitiv. Kameraarbeit war schön. Aber das kann Justin Kurzel auch, also der kann, seine Filme sehen immer richtig gut aus, muss ich sagen.
Ja.
Auch Macbeth, also der sah auch großartig aus, richtig tolle Bilder. Hier ist auch eine Szene, also wie gesagt, Jude Law, der spielt halt auch, man merkt schon, wenn er dran ist, dann spielt er nochmal auf einem anderen Level als seine ganzen Co-Stars, ne? Nicholas Hoult kommt schon nah dran, aber Jude Law macht nochmal sein eigenes Ding. Das ist schon cool. So im entferntesten Sinne, wenn man das so miteinander vergleichen will, Netflix hatte letztes Jahr auch einen Film, den hatte ich auf meiner Top 10, der so ähnlich war, nämlich Rebel Ridge. Den würde ich dann eher empfehlen. Guckt euch lieber den an.
Alright.
Ja. Ansonsten habe ich noch 2 News für dich oder eine wenigstens. Der neue Ari Aster-Film, der soll jetzt hier angeblich im Rahmen der Berlinale, wird der wahrscheinlich schon gezeigt werden, beim European Film Market.
Ja.
In Berlin wird er vorgestellt werden. Ja. Genau, der Streifen hat nämlich noch gar nicht so richtig ein Release-Datum bekommen. Wurde auch schon letztes Jahr abgedreht und jetzt heißt es auch, er startet wahrscheinlich Uraufführung in Cannes Und genau, und wird schon auf dem European Film Market gezeigt. Ja, eine Art Neo-Western namens Addington. Ja, den Cast hast du schon gehört, ne?
Emma Stone und Joaquin Phoenix weiß ich von.
Pedro Pascal und
ach ja.
Austin Butler auch noch am Start, ja. Da bin ich mal gespannt, ja. Also.
Da bin ich das gespannt.
Ich auch, ja.
Ari Aster. Ich weiß auch noch gar nicht so viel darüber. Es ist wohl so, dass das in so einem, also Joaquin Phoenix ist der Sheriff von so einem kleinen Städtchen in New Mexico.
Ja.
Und während der Corona-Pandemie taucht dort auf einmal so ein Pärchen auf. Ich weiß auch gar nicht, wer das Pärchen ist. Wahrscheinlich Emma Stone und Schieß mich tot, vielleicht Pedro Pascal oder so. Und des Nachts passieren dann da ganz wilde Dinge. Aber mehr weiß ich, oder weiß man darüber generell auch noch gar nicht. Sehr gespannt.
Ich hatte darauf noch gelesen, während der Corona-Pandemie soll das spielen.
Genau. Ja, ich bin sehr gespannt darauf, was das gibt. Wenn das nur annähernd so fiebertraumlastig wird wie Bo is Afraid, dann steht das auf jeden Fall eine Menge Spaß bevor.
Es liest sich relativ harmlos. Auf der einen Seite haben sie geschrieben, so Comedy, Western Comedy. Aber anfangs hatte ich auch irgendwo gelesen, dass es so, dass es überhaupt nicht Comedy sein soll. Das kann vieles heißen.
Neo-Western und was er sonst noch alles da reingemischt hat, da bin ich sehr, sehr gespannt darauf. Das werden wir dann hoffentlich im Sommer sehen. Ich glaube, der soll schon im Sommer dann in den USA anlaufen, nämlich Juni, Juli oder so, Juli.
Mhm.
Ja, und ich hoffe, dass es dann nicht monatelang dauert, bis er nach Deutschland kommt. Aber ich glaube, Ari Aster ist mittlerweile so ein Household-Name, dass die das dann wahrscheinlich nicht machen werden.
Ja. Guck mal, die Cannes-Filmfestspiele sind im Mai, 13. bis 24. Mai.
Ja gut, ne, aber es kommt ja auch schon mal vor, dass viele Monate zwischen Cannes und dem Kino-Release liegen, ne?
Ja, ja, da entscheidet sich ja dann eventuell, wenn so Filme, internationale Filme, wenn die noch keinen Verleih haben, kann es sein, dass da Gespräche gibt und mit Verleihern und die ihren Film quasi an den Mann bringen. Das wird ja hier in Berlin wahrscheinlich auch passieren. Ich schätze, der Film hat noch keinen Verleih bei diesem European Film Market, wenn das denn so ist, und dann werden die den
gut, in den USA schon, offen. Hier weiß ich jetzt nicht tatsächlich.
Genau. Werden wird die dann einen Starttermin. Was bitte?
Ist schon wieder ein A24-Film.
Ja, ja. Genau. Ach so, siehst du, genau, ist ein A24.
Ja.
Das, A24 bringt anscheinend in Europa nicht selber die Filme auf den Markt, oder? Oder doch? Auch, ne?
Nur manchmal. Deswegen nur manchmal. Das kommt hier ja auch ganz oft das A24-Logo nicht im Vorspann.
Sondern Leonine oder so, ne?
Das, ja, Leonine, Focus, ja. Irgendwie sowas ist es meistens, ja. Ja, und dann hattest du noch irgendwelche Casting-News zu dem neuen Projekt von Nolan? War da auch noch was?
Nee, die Casting-News selber, die hatten wir, glaube ich, schon.
Ach so, ja, okay.
Matt Damon breaks silence on starring in Christopher Nolan's The Odyssey. I literally have an Odyssey in front of me. Das war so, ja, das ist so das Erste, was anscheinend einer von den bestätigten Cast-Member von sich gegeben hat. Den Cast kann ich auch gerne nochmal aufrufen. Also wir haben hier so Namen wie Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Matt Damon, der hier anscheinend der Frontrunner sein wird, Elliot Page am Start, Robert Pattinson, Charlize Theron, John Bernthal, Lupita Nyong'o, Samantha Morton, John Leguizamo, Benny Safdie ist auch wieder am Start, ja. Sind noch ein paar mehr. Himesh Patel.
Hat sich Hollywood wieder die Klinke in die Hand.
Und wahrscheinlich auch noch 2-3 Stars, die dann auch so ein paar Drehtage hatten und die uns dann im fertigen Film überraschen, so wie bei Oppenheimer ja auch.
Matthias Schweighöfer.
Ja. Oder Casey Affleck oder so. Oder ja. Auch Rami Malek, glaube ich. Das waren auch so Darsteller, die zwar irgendwo mal auf einer Castingliste drauf waren, die aber ja in der schieren Masse untergehen. Ich meine, es ist jetzt nicht so wie bei Wes Anderson, aber du hast hier schon, ja, finde ich schon ganz cool.
Also der Oppenheimer Cast war schon verdammt gewaltig, ey. Das ist
aber halt auch überwiegend Männer, ne? Es waren überwiegend
Ja, gut. Das
weiße Männer, das ist so der Historie auch geschuldet gewesen, schätze ich mal, aber also, ich sag mal, sehr einseitig, ne, natürlich, aber klar,
ja.
Historiendrama, was kannst natürlich nicht Oppenheimer mit einem Asiaten besetzen, das
ja. Aber gut, ich fand Emily Blunt und Florence Pugh trotzdem auch stark in dem Film.
Total. Total. Diese Dreiecksbeziehung.
Ja.
Was ja auch einen wichtigen Teil des Films ausmacht, ja.
Ja, total.
Und der Entwicklung von Robert Oppenheimer.
Absolut.
Ja. Aber hier ist auf jeden Fall eine schönes Ensemble, ja. Eben so Darsteller, also auch so kleine Darsteller. Ich mag ja John Bernthal, ich mag John Leguizamo. Auch Benny Safdie sehe ich sehr gerne, besonders seit dem letzten, also seit Oppenheimer auch. Freuen wir uns drauf. Der startet allerdings erst nächstes Jahr, 2026, ja. Elliot Page, das ist auch, finde ich cool.
Also ihn habe ich auch wirklich, was zumindest bei Nolan seit Inception, glaube ich, nicht mehr gesehen.
Ja.
Damals noch als Ellen Page, ne?
Damals noch als Ellen Page, ja.
Bin mal gespannt, was das für eine Rolle wird.
Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit unserer Review zum Super Sunday, zu den Trailern.
Lasst uns gutes Feedback da, ein Like, ein Follow. Schickt uns Nachrichten mit Wünschen oder Anregungen oder sonst was. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Filmeschauen und im Kino. Schaltet nächste Woche wieder ein. Ciao.
Tschüss.